Diese Folge wird unterstützt von Komoot, die App, mit der du Abenteuer finden, planen und teilen kannst. Lass dich von den Empfehlungen und dem Insiderwissen der Outdoor-Community inspirieren und plane dein eigenes Mountainbike-Abenteuer mit dem einfachen Routenplaner. Mit Details wie Höhenprofil, Wegbeschaffenheit und Dauer deiner Tour bekommst du mit Komoot die Sicherheit und das Selbstvertrauen, die Natur selbstständig zu erkunden.
Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Mountainbike-Magazins Alles ist fahrbar. Mein Name ist Christian Ziemek, ich führe euch wie immer durch diese Folge des Podcasts und heute geht es um das Thema, wie funktioniert ein Enduro-Rennen? Und zu diesem Thema habe ich zwei absolute Experten eingeladen. Sie sind mir hier live zugeschaltet und, nicht live, aber es ist eine Aufzeichnung. Sie sind mir zugeschaltet und es handelt sich um die Gehrig-Twins, also Caro und Anita Gehrig. Sie sind Profi-Racerinnen und ich sage erstmal Hallo Caro.
Hallo Christian und hallo an alle, die zuhören. Freut mich, dabei zu sein.
Und hallo auch an dich, Anita. Schön, dass du heute dabei bist.
Hallo zusammen.
Ja, und ich würde direkt einsteigen, einfach mit der Frage, wie funktioniert ein Enduro-Rennen? Wie bereitet ihr euch denn auf ein Rennen vor? Also wo fängt's an? Caro, sag du doch mal.
Ein Enduro-Rennen wird am Beispiel von einer Enduro World Series, das ist unsere World Cup Series, die findet auf der ganzen Welt statt. Normalerweise hat man da 6 bis 8 Tourstops verteilt in allen Herren Ländern. Und es ist ein klassisches Stage-Racing-Format, also das heißt, pro Rennen haben wir rund normalerweise 1 oder 2 Tagesrennen. Und pro Tag und Rennen haben wir da rund 45 bis 65 Kilometer, 4 bis 6 Stages, die mehrheitlich bergab fahren sind. Diese Stages beinhalten sehr technische Single Trails, ab und zu auch mal ein Teil einer Downhill-Piste. Klassischerweise hat man auch Uplifts, wenn das gerade in einem Skigebiet oder so stattfindet, kann es gut sein, dass wir sehr viel mit dem Lift unterwegs sind und da nur rund 1000 Höhenmeter selber erklimmen müssen. Kann aber auch sein, dass wir an einem Ort sind, wie zum Beispiel Schottland, wo man alles mit eigener Muskelkraft hochtreten muss und da können es gut und gerne auch mal 2000 Höhenmeter sein. Also ist ein sehr physischer Sport, man braucht eigentlich fast eine Fitness wie ein Cross-Country-Fahrer und Downhill-Skills wie ein Downhill-World-Cup-Racer. Für uns ja mega cool, weil du kannst einfach viel mehr Fahrrad fahren wie beim klassischen Downhill-Rennen.
Also für alle, die es jetzt noch gar nicht sich mit dem Thema beschäftigt haben und einfach normale Mountainbiker sind, diese Stages, also diese Etappen, die du geschildert hast, korrigier mich bitte, wenn ich falsch liege. Also man startet das mit einer Bergauf-Etappe oder gibt es auch einen Bergabstart? Wie sieht das in der Regel aus?
Also normalerweise starten wir irgendwo unten im Tal, nehmen dann vielleicht einen Sessellift irgendwo den Berg hoch. Da kann es sein, dass es gerade direkt beim Sessellift losgeht. Normalerweise müssen wir dann aber schon noch etwas hochfahren. Da kann es sein, dass man irgendwie da noch eine Stunde hochfahren muss oder auch nur 10 Minuten. Und dann startet man mit einem Downhill. Also die Stages, die wir da runterfahren, die werden am Ende kumuliert. Und pro Stage, die wir fahren, hat man rund eine Fahrzeit von 5 bis auch 25 Minuten.
Und die Zeitnahme ist dann nur für die Downhill-Strecken oder auch für die Uphill-Strecken?
Genau, nur für die Downhill-Strecken.
Aber hat man nicht so eine Karenzzeit zwischen den verschiedenen Etappen, dass man sozusagen, also man fährt hoch, meinetwegen mit dem Sessellift, fährt die erste Bergab-Etappe, hat die Zeitnahme hinter sich. Muss man dann nicht in einem gewissen Zeitrahmen an der nächsten Stage oben ankommen oder entfällt das?
Nee, genau, da bist du total richtig. Wir haben immer die nächste Startzeit, haben wir immer vorgegeben. Also du hast da immer genaue Startzeit, Stage 1, 2, 3. Und von dem her musst du da teilweise wirklich auch recht zügig den Berg hochfahren, damit du es effektiv zu deiner Startzeit an den Start schaffst. Wir haben auch dieselben Zeiten wie die Männer. Und von dem her ist das für die Frauen dann schon ein bisschen sportlicher normalerweise.
Und die Bergabzeiten werden dann, wenn man alle Startpunkte sozusagen pünktlich erreicht hat, die werden dann zusammengenommen und daraus wird dann die Gesamtwertung errechnet.
Genau.
Ah ja. Also eigentlich ist es ja so ein bisschen wie wenn man sich vorstellt, man fährt eine sehr, sehr lange Tour, aber halt unter Rennbedingungen, ne?
Ja, genau. Und da hast du einfach immer, wenn es ans Eingemachte bergab geht, da wo man eh am meisten Spaß hat, da mit den Freunden eigentlich so, da hast du dann halt noch eine Zeit.
Ja,
genau.
Und jetzt Vorbereitung, das heißt also, du hast gerade schon im Einleitungssatz auch gesagt, ihr müsst eigentlich so fit wie ein Cross-Country-Racer und so technisch versiert wie ein Downhiller sein. Folglich habt ihr auch ein wahrscheinlich sehr umfangreiches Trainingsprogramm vorher.
Ja, klar, also wir trainieren rund, normalerweise fangen wir das Training im November wieder an. Also dann halt wieder strukturiert und ja, man bereitet sich den ganzen Winter auf die Saison vor. Und da man auch einen großen Ausdaueranteil hat, sind die Umfänge halt auch etwas höher, wie jetzt zum Beispiel beim Downhill, weil man halt wirklich auch an der Ausdauer arbeiten muss. Und ja, da wir im Skigebiet wohnen und im Winter halt wirklich im Schnee sind, machen wir das sehr viel auf den Tourenski. Zum Beispiel halt wirklich die Basisstunden oder Langlaufskier und so weiter. Da verbringt man aber auch noch sehr viel Zeit im Kraftraum, weil man möchte schlussendlich seinen Körper optimal darauf vorbereiten. Man muss Stürze einstecken können und halt wirklich auch einfach Kraft in die Pedalen bringen.
Also klingt nach einem echten Fulltime-Job.
Ja, für uns ist schon ein ziemlicher Fulltime-Job. Also wir haben nebenher noch das Team, das wir selber managen, die ganzen Sponsorings und so weiter. Und ja, wir sind in der glücklichen Lage, dass wir komplett vom Sport leben können, dürfen. Und von dem her ist es auch wirklich super, dass man mehr Vorbereitungszeit hat. Im World Cup ist es mittlerweile wirklich so, wenn du nicht Fulltime trainieren kannst, dann wird es wirklich schwierig.
Anita, siehst du das genauso oder würdest du an manchen Stellen sagen, ja, ich habe da aber Einwände?
Nee, da bin ich schon der gleichen Meinung wie die Caro. Wir haben die ersten paar Jahre, haben immer noch im Winter gearbeitet. Im Skigebiet ist das ziemlich einfach, in kurzer Zeit viel zu arbeiten. Weihnachten, Neujahr haben wir einfach so viel gearbeitet, wie wir nur konnten, um dann wieder die Arbeit niederzulegen, als die Saison wieder näher kam.
Warum ist das da so einfach? Muss man den ganzen Tag Schnee schippen? Oder?
Nee, der Arbeitsanfall wegen der Skisaison ist einfach viel höher. Und wir haben beide einen Gastro-Background. Da kannst du wirklich nur die Hand heben und da findest du schon einen Job.
Okay, verstehe, ja klar.
Aber als wir dann eben die Arbeit komplett aufgeben konnten und uns nur noch den Biken widmen konnten, das war dann schon ein echter Gamechanger. Also da konnten wir uns massiv steigern in unserer Leistung. Und das ist schon cool, wenn man das einfach so machen kann.
Wie viele Profi-Frauen gibt es denn noch im Enduro-Bereich? Also wirklich im fokussierten Enduro-Bereich. Fahrt ihr auch Downhill-Rennen oder macht ihr nur Enduro?
Die Caro fährt zwischendurch ein Downhill-Rennen, ich etwas weniger oft wie sie. Profis international bei den Frauen, boah, das ist noch schwierig zu sagen. Also ich denke, die ersten 20 leben komplett davon. Wobei man sicher, ja, Profi heißt nicht immer, dass man dabei auch noch verdient. Die wohnen halt vielleicht dann zu Hause bei Mama und haben halt tiefere Lebenskosten in dem Sinn. Aber ja, die widmen sich Vollzeit dem Sport auf jeden Fall.
Wie ist da die Akzeptanz von den Männern? Ist das schon sozusagen in der Gegenwart angekommen oder gibt es da nochmal komische Blicke?
Nee, wir finden das, da gibt es keine komischen Blicke, überhaupt nicht. Die Männer unterstützen uns im Sport, wie es noch geht. Also bei der EWS ist das mega schön, wie einem die Männer auch auf der Strecke helfen und die Frauen echt auch Respekt verdienen. Und nee, das ist super.
Hm. Du bist ja jetzt gerade so ein bisschen, wie die Caro schon gesagt hat, man muss auch Stürze wegstecken. Du bist gerade im Moment ein bisschen mit dem Stürze wegstecken beschäftigt. Wie lange dauert das? Was hast du gemacht? Wie lange dauert es, wieder zurückzukommen für dich?
Ich habe mir in Kanadze bei der zweiten EWS-Runde dieses Jahr den Ellbogen ausgekugelt. Das ist schon eher ein hässliches Gefühl, das kann ich garantieren. Ja,
glaube ich.
Ja. Also ich kann es nicht empfehlen. Ja, beim echt eigentlich kleinen, fast schon lächerlichen Sturz, aber halt, also ziemlich langsam, aber mit vollem Körpergewicht auf den ausgestreckten Arm, halt im perfekten Winkel, um den zu luxieren. Mhm. Ich habe dann zu Hause zwei Spezialisten gesehen, um mir eine Meinung zu bilden. Zuerst, der eine hat gesagt, ich soll das operieren, der andere war sehr positiv, dass das auch ohne Operation geht. Ich habe mich dann mit den Physios abgesprochen und wir haben uns entschieden, das nicht operativ zu behandeln. Jetzt bin ich in Woche 5 und es geht auch echt es geht vorwärts. Ich kann jetzt nicht sagen in großen Schritten, weil das ist halt einfach langwierig. Ja. Jetzt arbeite ich daran, dass ich wieder die volle Streckung erreiche und halt wieder etwas Kraft in den Arm kriege. Mhm. War aber schon das erste Mal auf dem Rad. Das hat mich echt glücklich gemacht, auch wenn es nur eine Teerstraße hoch war.
Ja.
Immerhin.
Ja. Ich kenne das Gefühl. Ja, ja. Ich bin auch gerade dabei, zurückzukommen.
Oh
ja. Erstmal gute Besserung.
Danke.
Und wie beobachtet ihr denn so die Trends? Ich meine, Enduro war ja in den letzten, ich sag mal so 6-7 Jahren ein wahnsinniger Boom. Jeder meinte, Enduro fahren zu müssen, zumindest ein Enduro-Bike zu kaufen. Wie seht ihr die aktuelle Entwicklung? Habt ihr, also jetzt ist ja gerade groß in der Diskussion Mallet, ne? Also vorne 29 Zoll, hinten 27,5. Habt ihr das schon mal ausprobiert?
Ich denke, der Trend Enduro, der hält sicher an. Also vor allem mit durch die Corona-Pandemie, wo halt sehr viele Leute neu zum Mountainbikesport gekommen sind, ist der Enduro schon das Go-To-Ding, wo die Leute sich identifizieren können, wirklich auch Spaß dabei haben. Und ja, halt vor allem hier in den Bergen, wo das Terrain halt etwas gröber ist, kauft man sich dann halt schon schneller ein Bike mit etwas mehr Federweg, also ein Enduro. Ich denke, der Enduro ist noch nicht an der Spitze angekommen, das wächst immer noch weiter, denke ich. Vor allem, weil Downhill halt für die meisten Leute schon etwas zu extrem, zu spezifisch ist, weil mit dem Rad kannst du ja wirklich eigentlich nur im Bikepark und Lift unterstützt fahren. Und darum kaufen halt viel mehr Leute sich ein Enduro-Bike, weil man damit halt einfach wirklich alles machen kann. Und zu deiner Mallet-Frage ist definitiv ein Thema im Enduro auch. Wir haben es allerdings noch nicht ausprobiert. Für uns ist es wahrscheinlich nicht unbedingt so vorteilhaft, wie für zum Beispiel kleinere Leute. Die Anita und ich sind fast 1,80 Meter groß. Und von dem her haben wir nicht das Problem, dass uns das Rad hinten zu hoch baut, sondern für uns ist es ausbalancierter, wenn wir mit den großen Rädern unterwegs sind. Wir fühlen uns echt total wohl da drauf und haben jetzt gerade ein neues Bike von Norco gekriegt, das neue Norco Range. Und ja, da sind wir erst noch auch in der Kennenlernphase und dann fängst du nicht gerade von Anfang an den Ingenieuren eins reinzuwirken und da gerade mal kleines Rad hinten reinzumachen und so, sondern probierst es mal zuerst so zu fahren, wie es halt sollte gefahren werden und so. Und ja, vielleicht, ja, keine Ahnung, vielleicht probieren wir es dann auch mal noch aus, aber kann auch gut sein, dass dann halt wirklich der Bottom Bracket, weil wirklich zu tief kommt und dann hast du dann eher Nachteile wie Vorteile.
Ja, so richtige, also Mallet ist ja dann auch, wenn es sozusagen so konzipiert ist, meist noch mit einer kürzeren Kettenstrebe verbunden und dann wird das mit dem Trittlager auch wieder angepasst, aber Okay, bin gespannt, ob ihr es ausprobiert und was ihr dann dazu sagen werdet. wie muss man sich jetzt so eine Vorbereitung noch vorstellen? Also der Witz so ein bisschen am Enduro-Rennen ist ja auch, dass die Kenntnis der Fahrer über die Strecke jetzt nicht so ausgeprägt ist wie beim Downhill-Rennen. Im Downhill können ja die Fahrer auch die Strecke fast auswendig lernen und visualisieren vorher jeden Sprung, jede Kurve, jede Wurzel so ungefähr. Beim Enduro-Rennen ist das wahrscheinlich alles ein bisschen freier. Wie gut kennt ihr die Strecken, die ihr fahren müsst?
Die Strecken bei der EWS können wir einmal trainieren. Also wir sehen jede Strecke einmal. Nachher müssen wir die kennen und auf Renntempo fahren können. Das ist zum Teil schon echt anspruchsvoll, weil halt ja viele Schlüsselstellen aneinander folgen. Das trainieren wir also immer mit der GoPro, dann schaust du die nach dem Run nochmals an und dann nochmal vorm Rennen. Also die schaust du dir eigentlich x-mal an. Das würde ich sagen, es ist der langweiligste Part von unserem Job.
Okay.
Der gehört aber dazu und ja, der ist richtig wichtig. Also einfach, dass du genau weißt, okay, jetzt ist dieser Baumstamm, dann kommt dieser Rock Garden und da muss ich zum Beispiel ganz rechts rein und links wieder raus. Das ist total wichtig, weil du halt einfach den Speed halten willst und ja, die Ideallinie treffen möchtest. Bei uns, beim Enduro-Fahren musst du aber auch echt kreativ und intuitiv fahren können. Wir sind immer die allerletzten oder ja, bei den letzten 30, 50 Fahrern, die da über die Strecke gehen. Und da können gut und gerne 300 Fahrten auf der Strecke zwischen deinem Trainingslauf und deinem Rennlauf gefahren sein. Und zum Teil erkennst du die Strecke kaum mehr wieder. Also da hat es plötzlich Löcher, Steine, die du vorher irgendwie nie gesehen hast. Und da lohnt sich echt, um einfach schnell zu reagieren und halt eine neue Linie zu finden. Oder hier hat es eine Highline, okay, die macht Sinn, die nehme ich. Einfach schnelle Entscheidungen sind echt gefragt.
Jetzt mal eine ganz doofe Frage, warum seid ihr denn die Letzten, die sozusagen die Strecke sehen können, weil die Running Order das festlegt, dass die vermutlich schnellsten Fahrer die Strecke dann erst spät sehen können, oder seid ihr noch so lange mit anderen Dingen beschäftigt? Nee.
Ja, wir machen dann noch Kaffee und dann
telefonieren.
Dann telefoniere ich noch der Mutti.
Nee. Insta-Story.
Also wir haben ja eine Startreihenfolge. Unser Rennen ist total durchgetaktet und wir starten die besten 20 Frauen starten vor den besten 30 Männern. Also sind wir die letzten halt hier aufgerechnet.
Und wodurch wird die Startreihenfolge festgelegt?
Durchs Ranking der EWS wird die festgelegt.
Da sorgt man sozusagen dafür, dass die Besten nicht auch noch dann einen Vorteil haben, sondern sozusagen ein bisschen gehandicapter sind, weil sie weniger Zeit haben, sich vorzubereiten.
Ja, ich denke, die Letzten, die auf die Strecke können, manchmal ja, hast du dann wirklich nur noch ein Bombenkraterfeld vor dir. Aber ja, du kannst jetzt nicht sagen, dass du da im Nachteil bist. Schlussendlich sind die letzten Fahrer, sollten ja auch zu den besten Fahrern gehören und da ist es halt einfach so, dass wir mit dem dealen müssen. Aber ja, die Strecken können sich schon verändern und es hat auch noch einen Frauenblock, hat die Frauen, die nicht Top 20 gesiedelt werden, die starten fast 3 Stunden oder 4 Stunden vor uns. Und da hat es schon auch in der Vergangenheit gegeben, dass die zum Beispiel noch in trockenen Bedingungen starten konnten am Morgen und wir die Strecken halt dann im Nassen gefahren sind. Und da kann es dann schon halt mal irgendwie einen Überraschungssieger, Stage-Sieger oder so geben. Aber alles in allem, ja, geht es meistens schon auf.
Ja. Und ihr seht dann ja auch die Strecke sozusagen, wie ihr sie dann auch im Rennen seht. Ne? Wenn die dann sozusagen ein bisschen ausgebombt ist, dann entspricht das ja auch dem, was ihr dann im Rennen vor dem Reifen habt, sozusagen.
Ja, im Training sind sie ja meistens noch gut im Schuss, die Strecken. Und dann ja. gehen halt die 300 Fahrer vor uns drüber und dann ist das dann meistens halt nicht mehr so aufgeräumt auf dem Trail. Nee, man wächst ja an der Challenge, von dem her ist das schon gut. Also im Rennlauf, da steckst du das weg, da machst du so schnelle Entscheidungen, da überlegst du dir das gar nicht, aber wenn du teilweise in einem Training die Strecken in solchen Zuständen fahren würdest, würdest du echt sagen, oh mein Gott, das ist ja übel. Aber ja, im Rennen bist du halt einfach irgendwie in einem anderen mentalen Ort angekommen, wo du einfach nur noch auf Instinkt reagierst und einfach nur bam, 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 nächste Sektion und ja, da geht das.
Du hattest ja gerade ein schönes Wort genannt auch, oder ich weiß jetzt nicht was, die Anita, Kreativität ist total wichtig beim Enduro-Rennen. Das heißt auch, ihr müsst euch ja sozusagen möglichst flexibel reagieren können auf den Trail. Nun wird die Folge auch präsentiert von Komoot und ihr benutzt es ja auch. Benutzt ihr Komoot auch dafür, um sozusagen Strecken nicht immer dieselben Strecken zu fahren, sondern auch im Kopf und beim Trails fahren möglichst abwechslungsreiche Sachen zu finden? Oder fahrt ihr eigentlich zum Trainieren für ein Rennen jetzt oftmals die gleichen Strecken?
Wir fahren oft auch die gleichen Strecken, aber am liebsten ja, gehen wir auch mal in andere Regionen und auf Komoot holen wir uns da Inspiration, wo die besten Trails sind. Und ja, die findet man da dann auch. Auf jeden Fall ist es wichtig, auf verschiedenen Terrain unterwegs zu sein und sich damit auseinanderzusetzen.
Es macht ja auch viel mehr Spaß, wenn du immer wieder neue Trails fahren kannst, da wächst ja auch die Challenge und da weißt du nicht, was um die nächste Kurve kommt. Und das macht das Ganze ja auch spannend. Also wenn du immer nur auf denselben Strecken trainierst, da wirst du ja auch nicht besser eigentlich, weil du kennst, also zu Hause auf unseren Home Trails, da kennst du jede Wurzel, jeden Stein. Das ist halt dann nicht mehr so spannend immer, oder? Und darum ist es auch wichtig, dass man das Training wirklich auch auf unterschiedlichen Bedingungen, Trails und so weiter macht. Aber das macht ja auch jedem am meisten Spaß, also ein bisschen Abenteuer zwischendurch erleben und ja, halt mal irgendwo zu fahren, wo du noch nie warst und was Neues zu entdecken, das entspricht eigentlich absolut unserem Naturell und das ist schon das, was uns am meisten Spaß macht. Und darum sind wir auch in der Disziplin Enduro unterwegs, weil also wir haben mit Downhill angefangen, Rennen zu fahren. Und da wurde uns dann einfach irgendwann ein bisschen zu langweilig, dass man halt dann so viel wartet, bis du trainieren kannst. Dann machst du irgendwie 3-4 Runs, dann sitzt du wieder in deinem Campingstuhl und wartest, bis halt wieder losgeht. Und im Enduro, ja, da bist du den ganzen Tag unterwegs, hast total viele verschiedene Strecken, die teilweise innerhalb eines Rennens ja komplett unterschiedlich auch sein können. Und das macht es halt wirklich für uns aus. Und mit Komoot machen wir auch extrem viele so Adventure Rides mit dem Gravelrad zum Beispiel. Das haben wir ein bisschen neu entdeckt. Also früher sind wir jeweils nach Gran Canaria und so ins Rennrad-Trainingslager gegangen. Ja, jetzt im Moment ist das halt eben auch, war das ein bisschen schwierig und dann haben wir uns einfach andere Sachen gesucht, die wir machen können. Zum Beispiel sind wir dieses Frühjahr mit dem Papa im Schlepptau vom Ofenpass nach Florenz gefahren. Mit dem Gravelrad, self-supported, sind da irgendwo in den Büschen campiert mit dem alten Papa und ja, solche Sachen, die machen uns halt mega Spaß, weil du kannst dich da extrem pushen. Und zudem hast du ein super gutes Training und mega viel Spaß. Und ja, so konnten wir das sogar mit einem Family Trip vereinen. Also drei Fliegen mit einer Klatsche, das ist mega cool. Und solche Sachen, die sollte man einfach auch öfters machen. Auch irgendwie ein bisschen aus dem Normalen ausbrechen und ja, andere Möglichkeiten suchen, wie halt nur das klassische Kilometer abspulen und dies und jenes, weil irgendwann wird es dann halt auch langweilig, wenn man das über Jahre immer und immer wieder macht. Und dann ist es auch schön, wenn man andere Möglichkeiten findet, dass man eigentlich ans selbe Ziel kommt oder sogar noch besser und dabei noch was erleben kann. Von dem her ist die Zusammenarbeit mit Komoot wirklich total cool und hat uns viele Möglichkeiten eröffnet.
Ja, wenn man von einem Spot aus zum Beispiel Urlaub oder sowas, also Radurlaub machen will, sind ja auch diese Collections, die finde ich irgendwie sehr gut. Habt ihr die schon mal benutzt oder seid ihr eher bei der Streckenplanung damit unterwegs?
Wir erstellen lieber eigene Collections.
Ah ja.
Also wäre irgendwie
auch
coole.
So. Ja.
Wir haben halt da so Anflüge. Ich hatte mal zum Beispiel unsere erste coole Gravel Tour, die war auch schon unsere größte bis jetzt. Also ich war irgendwie ja etwas gelangweilt mit dem Gedanken, dass wir wieder nach Gran Canaria gehen und Caro und ich hatten beide an einem unterschiedlichen Ort Ferien gebucht. Ich in Portugal und Caro in Spanien. Und da hatte ich plötzlich die Idee, du, eigentlich, da sind wir schon an der Wärme, da könnten wir ja mit dem Fahrrad nach Hause fahren. Dann habe ich das mal bei Komoot eingegeben. Das war so, ja, bis nach Hause ist, glaube ich, etwas zu weit. Und dann haben wir uns dann entschieden, nach Barcelona zu fahren, innerhalb 10 Tagen. 2 Tage bin ich alleine zu der Caro gefahren und dann sind wir zusammen weitergefahren. Und wirklich, ich hatte ja keine Ahnung, was da überhaupt gibt. Und, also ich wollte jetzt mich auch nicht stundenlang mit Kartenstudium beschäftigen. Und habe einfach mal ins Blaue da bei Komoot Start und Ziel eingetippt, habe die Route noch etwas bearbeitet, habe dann schon realisiert, dass überall mal wieder so Via Verdes auf Bahngleisen, Radwege dabei sind. Und habe gedacht, ja, ist sicher cool, oder? Wird schon passen. Bin losgefahren und die Route, die war bombastisch, also das hätten wir nie so hingekriegt, mit so kleinem Aufwand. Und das ist super.
Also vor allem diese Untergrunddarstellung, also was für auf was bin ich unterwegs, das finde ich besonders praktisch, wenn man auch mal einfach meinetwegen eine Runde planen will, wo man nur Teer hochfährt und ein Singletrail S3, die sind ja in der Premium-Funktion, kann man die dann auch erkennen, was für ein Single Trail das ist. Also ich benutze es tatsächlich auch für die Planung von Mountainbike-Exkursen. Aber wie du sagst, also so eine lange Linie mal zu zeichnen und dann zu gucken, wie sieht das aus, wo komme ich an, macht es Spaß, scheint ja zu funktionieren.
Absolut. Ja. Ja, das funktioniert echt total gut. Also ich habe mich damals noch nicht mal ein bisschen vorbereitet auf diesen Gravel Ride. Janita hat gesagt, wir machen das und ich so, ja, okay, ja, ich bin schon dabei, aber du planst das Ganze und wir sind wirklich aus allen Wolken gefallen, als wir da wirklich teilweise 100 Kilometer am Stück auf diesem Via Verde Radweg gefahren sind. Es war so schön durch die Olivenplantagen durch und so und wir hätten nie gedacht, dass das wirklich uns so weit weg, ja, teilweise auch von der Zivilisation bringt, wo du wirklich einfach ja, vor dich hin pedalierst und ja, am Ende bist du den ganzen Tag auf dem Rad gesessen und konntest dich wirklich auf die Navigation verlassen. Das war das so das Hauptding, weil ganz ehrlich gesagt bin ich recht schlecht im Kartenlesen. Und daher ich kommt auch, das Feature für mich schon recht praktisch daher.
Also, habt ihr dann irgendwie, was für ein Gerät benutzt ihr dann zur Navigation?
Das Garmin Edge 830 benutzen wir dafür. Das ist so ein mittelgroßes Display. Das passt perfekt zum Biken und auch Rennradfahren. Und das hat ein genug großes Display, dass man auch sieht, wo man durchfahren muss. Und da hatten wir echt nicht viele Pannen mit der Navigation. Das war echt gut. Das ist immer auch gut für unsere Beziehung, Janita und ich, wir geraten uns sonst schon recht in die Haare, wenn das mit der Navigation nicht funktioniert.
Aha.
Ja, das ist dann halt schon schwierig, ne? Aber nee, das hat so reibungslos funktioniert, da hatten wir ja, konnten wir uns eher dann um unsere anderen Probleme kümmern, wie das nach 10 Tagen hast du dann schon ein bisschen einen wundgesessenen Popo und dann ja. bist du schon mit solchen Sachen beschäftigt. Ja. Hey, total cool.
Und wenn ihr, ihr veranstaltet ja auch Events, ne? So Mädelscamps, wie heißen die genau?
Die Camps heißen Twins Women's Bike Camps.
Ja, genau. Ah, ja. Und die Strecken, die ihr da fahrt, habt ihr die dann von Locals oder macht ihr die selber ausfindig?
Das ist zu Hause in Flims bei uns. Da brauchen wir keinen Guide dafür, die finden wir selber. Und unsere Mädels, die auch uns helfen beim Coachen, die kennen sich hier bestens aus. Und ja, von dem her ist das nicht nötig. Wir sind da oft auf dem Runka Trail unterwegs. Und halt die sonstigen Bikepark-Trails, die wir hier haben, die sind ja super zu finden. Aber zum Beispiel dieses Jahr hat uns Komoot mit einem Gutschein für jede Teilnehmerin für eine Premium-Mitgliedschaft ja unterstützt. Und das ist mega gut angekommen und die Ladies sind da fleißig am Abenteuern. Das ist cool.
Und wenn ihr jetzt... wenn ihr jetzt meinetwegen das Rennen absolviert habt, wie geht's danach weiter? Also ich will nochmal zurück zum Thema, wie funktioniert das Enduro-Rennen eigentlich? wie viel Zeit habt ihr dazwischen, um euch auf das nächste Rennen sozusagen vorzubereiten? Wie sieht es aus mit der EWS?
Also bei der EWS haben wir jetzt im Moment gerade einen ziemlich langen Pausenblock. Da kommt jetzt zum Beispiel der Anita sehr zugute. Da sie jetzt im Moment eigentlich gerade in der perfekten Zeit sich erholen kann. Also wir hatten die ersten 4 Rennen jetzt letzten Monat in Canacee und La Tuile. Da hatten wir jeweils Doppelrunden. Und jetzt im Moment wären wir eigentlich in einem normalen Jahr in Nordamerika unterwegs. In Kanada und in Amerika hätten wir normalerweise Rennen. Die sind jetzt dieses Jahr aber gestrichen worden. Und von daher haben wir jetzt ein bisschen, ja, wie fast schon Sommerpause und bei uns geht's mit der EWS erst Anfang September los. Und da wird's aber auch ein richtig anstrengender Block. Da haben wir dann wirklich Schlag auf Schlag, nochmal 4. Zuerst eine Doppelrunde in Frankreich. Dann geht's gerade weiter mit unserer Heimrunde in Grand-Montana, das in der Westschweiz. Und von da aus geht's eigentlich auch gerade wieder weiter nach Finale Ligure. Und dann haben wir eine Woche Pause und dann noch ein Abschlussrennen in Schottland. Also im Herbst geht es wirklich absolut Schlag auf Schlag. Also ich glaube auch, wir hatten selten so viele Rennen auf so kurze Zeit. Also das wird sicher ja noch anstrengend. Und von dem her ist es wirklich jetzt ratsam, die Zeit, die wir jetzt zu Hause haben, ohne Rennen absolut zu nutzen, sich wirklich nochmal komplett auf die Fitness zu konzentrieren und ja wirklich nochmal einen richtig gescheiten Trainingsblock jetzt zu machen. Also ja, aber wenn es dann wieder losgeht, da wirst du auch wirklich vorbereitet sein. Also.
Wobei natürlich, wenn nach Finale Ligure eine Woche sozusagen Pause ist, dann verbringt ihr die dann einfach in Finale? Ich meine, der Ort ist ja perfekt dafür, um sich an den Strand zu legen und ein bisschen Trails zu fahren und zwischendurch auch mal Pizza und Pasta auf sich einwirken zu lassen.
Ja klar, also Dolce Vita muss man schon auch einplanen, oder? Also wäre ja auch schade, wenn man da alles verpasst in der Finale. Ja klar, also wir sind auch im Winter viel dort und ja, kennen uns da bestens aus. Aber ja, jetzt noch so ein Rennblock, wo du wirklich Woche für Woche teilweise 2 Rennen hast, da kannst du dich dann nach dem Finale-Rennen auch mal 2-3 Tage an den Strand legen und erholen, dass du dann wieder in Schottland überhaupt wieder ein bisschen Energie hast, da nochmal ein gutes Rennen abzuliefern. Also Erholung ist sicher auch ein sehr wichtiger Bereich in der Vorbereitung für ein Rennen, weil ja, du kannst trainieren, wie du willst, aber wenn du dann am Rennen nicht erholt am Start stehst, dann nützt dir das dann auch nichts, weil wenn du dann einfach nur müde und ausgelaugt bist, kriegst du auch keine Power in die Pedalen und dein Hirn funktioniert einfach nicht schnell genug, um ja da auf Trailspeed wirklich das die ganzen Einflüsse zu prozessieren. Also ja, Erholung, das haben wir jetzt vor allem auch ein bisschen im letzten Jahr gelernt. Und ja, da hattest du jetzt auch mal wie Zeit, ja, weil es halt auch keine anderen Events, Abendbeschäftigungen und so weiter gab. Konntest du dich halt wirklich auf Training und Erholen auch ja, ein bisschen mehr konzentrieren. Und für uns ist das eh ein bisschen eine Schwäche, weil es gibt da immer so viele spannende Dinge, die man machen kann.
Also eigentlich kann man resümieren, Corona macht hier die Rennserien schneller, wenn man so will.
Ja, irgendwie glaube ich schon, dass es einen Einfluss hatte teilweise. Ich denke, ja, nicht für alle war es sehr optimal. Ich denke, wenn man in einem guten sozialen Umfeld unterwegs ist, ja, hat man vielleicht nicht so viele Einschnitte in Kauf nehmen müssen. Ich denke, hier oben in den Bergen war es vielleicht auch etwas anders. Wir hatten immer das Glück, hier konnte man immer rausgehen und so weiter und konntest immer Sachen machen, konntest gut trainieren und ja, vielleicht war es auch mal ein Reset, mal ein bisschen runterzuschalten und mal wirklich auch zu realisieren, mag ich das überhaupt noch? Also will ich noch Rennen fahren und so weiter? Da fragst du dich dann schon auch und ja, wir haben uns ganz klar für ja, wir wollen Rennen fahren ausgesprochen und ja, aber du stellst dir dann schon auch mal ein paar Grundsatzfragen, das ist klar, ja.
Klar. Du hattest vorhin noch gesagt, hier Rechenleistung, Gehirn, Prozessieren. Macht ihr auch spezielles Mentaltraining?
Ja.
Also so Meditation, Visualisieren etc.?
Ja, ich denke, Mentaltraining, also ich habe im letzten Jahr mal mit einer Mentaltrainerin zusammengearbeitet. Ich konnte sicher einige Sachen mitnehmen. Vor allem zum Beispiel ja, das mit der Erholung, dass man halt wirklich nur ja, auf 120% schalten kann, wenn man halt auch mal wirklich runterschaltet und wirklich sich erholt und nicht einfach immer auf 80% oder 100% am Laufen ist, weil dann hast du einfach keine Luft mehr nach oben. Das ist mir sicher hängen geblieben. ja, grundsätzlich lernst du halt viele Techniken auch über die ganzen Jahre, die du halt schon Rennen fährst, wie du mit schwierigen Situationen klarkommst, wie du mit Stürzen, ja, wie du wieder aufstehst und weitermachst. Grundsätzlich ja, machst du auch Visualisierungen, klar. Aber im Enduro ist es schon auch schwierig, weil du halt einfach ja 4 bis 6 Strecken kannst du nicht im Kopf abfahren.
Ja,
eine
ja.
Downhill-Strecke schon, weil da weißt du, da jetzt Start, Road Gap, Rock Garden, Linkskurve, Rechtskurve, das kannst du dir wirklich absolut alles im Kopf merken und kannst die Strecke abfahren. Aber wenn du das im Enduro versuchst, auf einer Strecke, die ja teilweise 15 Minuten lang ist, das schaffst du nicht. Aber zum Beispiel, ja, wenn es schwierige Lines hat, ja, dann schließt du vielleicht auf dem Sessellift nochmals die Augen, fährst die Stelle durch im Kopf und ja, das ist schon eine große Hilfe und definitiv ist das Mentaltraining. Aber ja, dass ich jetzt wirklich hinhocke und sage, so, jetzt mache ich Mentaltraining, ja, mache ich wahrscheinlich zu wenig. Ja.
Und so ein Sturz haut einen dann auch nicht mehr so um, weil man das sowieso schon ein paar Mal gemacht hat.
Kommt ganz darauf an, wie du stürzt und was die Folgen sind. Also für mich, ich muss auf jeden Fall darauf Acht geben, dass ich mental am richtigen Ort wieder einsteige, weil wenn du zu unsicher bist, dann fährst du auch nicht gut. Für mich ist das die Taktik, einfach keinen Druck mehr zu machen und einfach mit Spaß Fahrrad zu fahren und dann kommt der Speed von alleine wieder.
Genau, deshalb ist dann auch so wichtig, sich die Frage zu beantworten, will ich das eigentlich? Und das habt ihr ja dann klar mit einem Ja beantwortet.
Ganz genau. Also man kann auch sagen, also ich habe, logisch setze ich mir immer Ziele für die Rennen etc. Wenn du dich verletzt, dann hast du wieder ganz ein klares Ziel vor den Augen. Ich will wieder gesund werden und ich will wieder am Start stehen. Und das treibt mich auch ganz schön an, jetzt im Training und in der Physiotherapie, dass ich da am Ball bleibe, auf jeden Fall.
Caro, was ist dein Ziel noch für dieses Jahr? Hast du ein klares Ziel, was jetzt so Leistung angeht oder Platzierung vor Augen?
Ja, total. Also ich habe einen wirklich guten Saisonstart gehabt in Canace. Konnte ich mich in beiden Rennen in den Top 10 klassieren. Ein Rennen 7. und 10. Mein Ziel ist ganz klar, dass ich es wieder in die Top 5 schaffe. Es ist jetzt schon ein paar Jahre her, seit das letzte Mal passiert ist. Aber ich denke, ja, die Weichen sind gestellt. Wir haben ein super neues Bike bekommen, das wirklich ja top performt und wirklich eine reine Enduro-Race-Maschine ist. Von dem her ist das schon mal super cool. Und ja, gut trainiert haben wir auch die ganze Zeit. Jetzt auch wieder gut am Trainieren. Und ja, ich hoffe, dass ich das zusammenkriegen kann und mir diesen Wunsch erfüllen kann. Das Ultimative wäre für mich, wenn ich es noch mit dem Enduro World Series Podium krönen kann. Ja, da arbeite ich immer noch dran. Das hat jetzt leider in den letzten 9 Jahren, oder wie lange fahren wir schon, EWS, leider noch nicht geklappt. Also das wäre schon das absolute Nonplusultra, ja.
Das klingt nach einem hervorragenden Schlusswort. Also dafür drücke ich und unsere Zuhörer sicherlich auch dir und euch die Daumen. Anita, dass du wieder zurückkommst und gesund wirst, und die Caro, dass du deine Ziele erreichst. Ich würde mal sagen, vielen Dank, dass ihr uns einen Einblick gegeben habt in das Thema, wie funktioniert ein Enduro-Rennen, und sage, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn auf der Seite von mountainbike-magazin.de. Ihr könnt den Podcast überall sonst auch, wo es Podcasts gibt, abonnieren, herunterladen und anhören. Kauft unser Magazin. Wir sind das orangene Magazin. Es liegt am Kiosk oder kommt per Abonnement zu euch nach Hause. Folgt uns auf Facebook, Twitter, Instagram und Co. Wenn euch die Folge nicht gefallen hat, was ich natürlich nicht hoffe, schreibt uns eine Mail an podcast@mountainbike-magazin.de. Da könnt ihr gerne auch Anregungen, Lob natürlich immer sehr gerne auch loswerden. Ich verabschiede mich mit einem Alles ist fahrbar, auch im Enduro-Modus. Und wir sagen tschüss.
Wiederhören. Danke vielmals. Tschüss. Danke fürs Zuhören.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Alles ist fahrbar. Der Mountainbike-Podcast.